Ich finde übrigens, das ist mal wieder so ein typisches Kapitel. Wir springen einmal quer durch Ostenart.
Ja.
Wieder so dieses typische. Ach so, wir haben jetzt lange nichts von dem, dem, dem und dem und dem und dem gehört. Jetzt hüpfen wir da mal gerade eben vorbei, gucken, was da los ist. Und dann geht's wieder woanders hin. Bums. Oder?
Ja, definitiv. Das habe ich mir auch gedacht.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Oh, hallo Sabrina. Jetzt war ich noch gar nicht auf Starten eingerichtet. Hallo. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich glaube, ich muss das noch üben, wie das mit diesem Podcast geht.
Wir sind aus der Übung, ja, definitiv.
Ja. Okay. Zwei Sachen vorweg. Moment. Ich bin noch nicht so weit.
Wir können auch noch mal von vorne anfangen.
Nein, nix. Jetzt läuft die Aufnahme, jetzt läuft die durch. Fertig. Also, zwei Sachen vorweg. Erstens, herzlichen Dank an die liebe Andrea. Die hat nämlich eine Tasse gekauft. Die habe ich, glaube vor 2 Wochen verschickt.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Und das Zweite ist eine kleine Richtigstellung. Und zwar haben wir in der letzten Episode erzählt über die Lesereise von Ted Williams im Herbst und haben fälschlicherweise der lieben Ilva die Lorbeeren der Organisation umgehängt. Ilva sagt aber, sie möchte sich nicht mit Federn schmücken, die ihr nicht gehören. Also die Organisation übernimmt tatsächlich der Klett-Cotta Verlag. Ilva macht nur in Anführungszeichen, bitte, bei einigen Terminen die Moderation. Wenn das falsch rübergekommen ist, hiermit bitte eine Richtigstellung. Einverstanden? Gut. So.
Einverstanden.
Und dann, Sabrina, wir müssen heute reden. Wir müssen heute über Übersetzungen reden. Fürchte ich.
Ja, ich fürchte, du musst mehr reden als ich, weil du hast alle Versionen vorliegen, ich nicht.
Ich habe sowieso eine Menge zu reden, weil ich bin tatsächlich in dieses Rabbit Hole namens Sisi-Stammbäume gefallen. Musste da auch das eine oder andere erstmal wieder nachgucken und werde dann versuchen, das gleich so darzulegen, dass das halbwegs nachvollziehbar ist.
Ja. Solange es keinen Test gibt das nächste Mal und ich das alles wissen muss.
Doch, natürlich, du musst dann die genauen Verwandtschaftsverhältnisse wissen. Ja, nein, ja. Quatsch. Also, heute Kapitel 6.
Die namenlosen Toten.
Richtig.
Und zuallererst sind wir erstmal bei Meg, wenn die singt. Und da tut sich ja dann schon das erste Problem auf. Weil ich mir gedacht habe, vor wem singt die? Also aus wessen Sicht singt sie eigentlich? Weil da ist ein Er genannt und ich dachte mir, der Name kam dann irgendwann später und ich dachte mir, wäre schon schön gewesen, wenn das gleich zu Anfang drin gestanden wäre. Und ich musste feststellen, auf einem gewissen Screenshot, der mir geschickt wurde oder der kurzzeitig in Instagram sichtbar war, dass da in der anderen Übersetzung ja wohl der Name gleich zu Beginn drin steht.
Richtig. Definitiv. Gleich demjenigen, der die Übersetzung bearbeitet hat, echt einen durchklotten. Weil, also, es geht um ein Gedicht, das heißt der Abschiedsstein.
Klingeling.
Um mal so den Bogen zu unserem Buchtitel zu schlagen.
Und wo diverse Personen hinwollen.
Genau. Aber wo auch einige noch gar nicht so genau wissen, wo das sein sollte. Aber immerhin scheinen wir jetzt ein bisschen mehr darüber zu wissen. Also dieses Lied, das Megwin singt, ist aus ihrer eigenen Vergangenheit. Das hat ihr jemand vorgesungen. Glaub, und sie singt das jetzt selber. Und ich sag's mal so. Sowohl in der alten deutschen Übersetzung als auch im englischen Original ist das Erste, was da steht, so fand sie Druki. Und das fällt in der neuen Übersetzung komplett raus. Bam. Also, sorry, aber das geht gar nicht. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das Absicht ist. Ich glaube eher, dass da muss irgendwo ein Fehler sein. Es ist tatsächlich so, dass es im englischen Original auch steht, so Druki found her, schon in Anführungszeichen und Kursiv, und dann als nächstes erst Megwin sang. Also Megwin sang. Kann auch vielleicht beim Satz irgendwo verschütt gegangen sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, ohne dieses Wissen, wer da singt, ist es schon mal relativ schwierig, da überhaupt nachzuvollziehen, worum es da geht.
Naja, ich meine halt gerade so dieses, was mir halt gefehlt ist, da steht ja bei mir nur, da fand er sie liegend. Und man dachte ja, wäre schön, wer ist er? Also da hätte es ja dieses eine Wort nicht ausgemacht. Und ich finde, es kann ja auch nicht an irgendwelchen Reimregeln oder Versregeln liegen, weil der erste Satz ist eh kürzer als der Rest. Und daher da jetzt eine Silbe mehr auch nicht das Krautfett gemacht.
Das sind auch nicht unbedingt dreihebige Jamben, dass die so literarisch anspruchsvoll sind, ne? Ja, so. Meine Frage, wer ist denn Druki?
Keine Ahnung, Romeo?
Sabrina.
Also das ganze Lied macht so ein bisschen mehr oder weniger den Eindruck von Romeo und Julia.
Sehr gut.
Diese Assoziation hatte ich.
Ja, das ist auf jeden Fall so.
Und er muss ein Sifi sein. Weil sie irgendwann ja auch später sagt, also Magwin, dass das wohl ein altes Sifi-Lied ist.
Ja, jein. Kommen wir gleich zu. Ich drösel dir das gleich ganz geflissentlich ordentlich auf, weil wir hatten Druki tatsächlich irgendwo schon mal. Ich wollte es noch nachgucken, ich habe es aber nicht geschafft. Beziehungsweise meine bisherige Datensammlung hat nicht ergeben, wo es war. Aber ich meine, wir hatten das schon mal. Es kam schon mal irgendwo vor, Druki und Nenai Su. Irgendwo hat da schon mal irgendjemand was von erzählt. Also, wollen wir das Lied einmal vorlesen, damit alle so ungefähr gleich wissen, wovon wir reden? Und wenn ja, was sollen wir vorlesen? Deutsch, Englisch, alte, neue Übersetzung?
Nachdem ja ein an und für sich die neue Übersetzung anscheinend nicht so prickelnd ist, bin ich ja offensichtlich raus. Wobei, wir hoffen ja immer noch, dass die Leute mit uns lesen. Von daher sollten die ja zumindest irgendeine Version des Textes kennen.
Ah, okay. Das ist natürlich ein gutes Argument. Also dann würde ich vorschlagen, fassen wir es kurz zusammen, was drin steht.
Ja.
Magst du?
Ich hatte das befürchtet und bin schlecht vorbereitet. Du hast dich doch jetzt das so macht, mit dem ganzen Text auseinandergesetzt.
Nee. Ja, deswegen muss ich das ja jetzt nicht auch noch machen. Sonst habe ich hier heute einen Monolog, da brauche ich dich nicht für einen Podcast. Ach.
Also offensichtlich, ich komme darauf an, wie kurz du es gefasst haben willst, ist diese, wie heißt sie, Nenai Su?
Nenai Su, ja.
Nenai Su ist anscheinend tot. Das habe ich ziemlich schnell den Eindruck gehabt und Druki betrauert sie. Und deswegen auch meine Assoziation zu Romeo und Julia, der sie eben dann festhält. Also wie gesagt, das ist halt die ganz, ganz kurze Zusammenfassung davon.
Die reicht aber eigentlich auch schon. Also letzten Endes, ne? Und woher hast du diesen Eindruck, Romeo und Julia?
Naja, weil die ja auch quasi, also wer von beiden stirbt zuerst? Sie, glaube ich, oder? Also, oder beziehungsweise sie stirbt nicht zuerst, aber sie ist ja diejenige, glaube ich, die das Gift zuerst nimmt, wird dann von Romeo betrauert, der sich ersticht, woraufhin sie wieder wach wird.
Also, aber letzten Endes dann auch verstirbt, oder? Wie war das?
Ja, weil sie sich dann auch endgültig
so
aus dem Leben räumt.
Also ich persönlich bin überhaupt nicht Shakespeare-fest. Ich habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nie irgendwas von Shakespeare gelesen. Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Es gibt diverse Dinge, die da so im Allgemeinwissen rumwabern. Das ist aber alles ohne irgendwelche...
Ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ich habe die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio gesehen.
Nein, da ich Leonardo DiCaprio auch einfach nur fürchterlich finde, ist auch das an mir vorbeigegangen. Ob 90er hin oder her, ich bin ja nun... Ne, wäre ja auch durchaus möglich gewesen. Aber ich bin ja auch nicht so dieser Fan von diesen romantischen Liebesgeschichten. So. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, dass Romeo und Julia ja eigentlich deswegen auch so tragisch sind, weil ihre Familien ja so verfeindet waren.
Mhm. Ja.
So, woher hast du jetzt diesen Eindruck, dass das bei Druki und Nenai Su der Fall sein könnte?
Ich habe keine Ahnung. Es war einfach nur aus dieser, ja, weil er sie gerade betrauert. Keine Ahnung, frag mich nicht. Das hat
okay.
mein, ich weiß manchmal auch nicht, wie mein Kopf funktioniert. Der hat gesagt,
ja, aber soll ich dir mal sagen, dein Kopf... Der ist in diesem Falle, und jetzt kommen wir nämlich zur Genealogie der Sithi, dermaßen was von, keine Ahnung, warum der Kopf das sagt oder der Bauch oder was auch immer. Ich drösel dir das jetzt mal auf, oder unseren Zuhörenden, zumindest so weit, wie ich das A verstanden habe und B meine, dass wir das hier jetzt auch schon teilen können. Und wenn ich jetzt diesen Zettel finden würde, könnte ich das auch tatsächlich machen. Da ist er. Die Sithi oder auch Kaidaya, die Gartengeborenen, sind ja zwei Gruppen. Einmal die Sithi und einmal die Nornen, richtig?
Ja.
Soweit sind wir uns einig. Wieso und weshalb die sich so spinnefeind sind, ist uns bis jetzt noch nicht 110%ig erschlossen. Auch richtig?
Ja, wobei spinnefeind würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, weil zumindest Jiriki war ja damals sehr entsetzt, dass er von den Nornen angegriffen wurde. Oder beziehungsweise von den Gehilfen der Nornen.
So. Welche große Nornenfigur kennen wir oder welche Nornen kennen wir bisher in irgendeiner Weise?
Utuku, die Nornenkönigin. Wenigstens kann ich meine Namen.
Großartig. Gut. Wen noch?
Ist doch ein Test. Und das nach dem Urlaub. Keine Ahnung, mir fällt gerade keiner ein.
Ist auch ein bisschen eine Fangfrage. Ineluki ist nämlich tatsächlich jemand, der aus dem Sithi-Stamm kommt, aber dann zu den Nornen übergetreten ist. Du erinnerst dich?
Das schon. Deswegen, weil der aber eigentlich ein Sithi ist, hätte ich den nicht erwähnt.
Alles klar, gut. So, Utuku, die Nornenkönigin, hatte einen Sohn. Dieser Sohn hieß Druki.
Okay.
Gut. Druki war verheiratet oder liiert, wie auch immer, mit Nenaisu. Und ich bin mir nicht ganz sicher, und da sind sich auch alle Online-Quellen nicht so 110%ig sicher, da sind dann wahrscheinlich noch zwei Generationen zwischen, aber das, was dann die Generation, die danach kommt, ist die von Amaterasu.
Amaterasu ist die Mutter von Ineluki.
Richtig. Und die Großmutter, nein, die Urgroßmutter von Jiriki.
Okay.
Ja? So, jetzt hat diese ganze Geschichte aber quasi einen Haken. Wie ich schon gesagt habe, Sithi und Nornen sind quasi zwei verschiedene Stammesgruppen innerhalb dieser Unsterblichen, nenne ich es jetzt mal, oder Kaidaya, also der Gartengeborenen. Was das alles ist, das kriegen wir dann irgendwann nochmal später. Druki war ein Norne, ein Sohn von Utuku. Nenaisu war eine Sithi. Womit wir wieder bei diesem Romeo und Julia-Thema wären.
Die Capulets und die Montagus.
Die zwei, verfeindet waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber Utuku und ihr Gemahl den Namen kann ich mir tatsächlich immer nicht merken. Ekimeniso, so heißt er. Der kommt auch so selten vor. Die waren halt über diese Verbindung nicht so wirklich begeistert. Und alles andere überlasse ich dann Herrn Williams, das bei Gelegenheit mal näher zu erläutern. Aber ich fand, das war jetzt einfach mal wichtig, um zu wissen, wie da die Hintergründe sind. Wer da mit wem, wieso, weshalb, warum.
Kommt noch.
Kommt ja jetzt gleich auch noch, genau, ne? Bei Magwin findet er ja auch noch irgendwas raus, wenn ich das richtig habe.
Dann habe ich das vielleicht überlesen, aber gut.
Ja, auf jeden Fall. Kommt da noch. Ich mache mir mal gleich eine Markierung dran, damit wir das nicht übersehen. So, Und damit sind wir, naja, mit diesem Lied erstmal so ein bisschen durch. Dass das Stein des Abschieds halt kommt, kommt dann ja gleich im Laufe der Geschichte, die Megwin jetzt noch passiert. Aber ja.
Sie singt das jetzt erstmal so vor sich hin, während sie die Gräber ihres Vaters und ihres Bruders pflegt. Und ich meine, ich weiß, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass es anscheinend viele Leute so unter den Fans gibt, die Miriam mehr nicht leiden kann, aber momentan geht mir Megwin auf den Keks.
Also Megwin ist tatsächlich, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, sie hat ihre Rolle zu spielen, ja, und ihre Rolle ist auch tatsächlich nicht so klein, wie es den Anschein hat bisher, aber mir geht sie auch tierisch auf den Keks. Weil sie einfach so, wie soll ich das jetzt, also sie ist verzweifelt, sie ist hoffnungslos, sie sieht auch keinen Sinn mehr im Leben.
Sie ist hochgradig depressiv, wenn ich das mal so bezeichnen darf.
Ja, genau, um es mal...
Also, und zerfließt Selbstmitleid und...
Und Eolair wird sie ja auch nie lieben, obwohl sie ihn ja liebt. Und
ja, wobei momentan habe ich, also jetzt gerade eben hat sie ja eine Phase, wo sie ja Eolair fast hasst, dafür, dass er immer noch versucht, das Positive zu sehen und sie aufzubauen, was ich schon fast ein bisschen erschreckend fand. Also in dem Kapitel fand ich sie sehr schwierig. Wobei sie am Schluss einen guten Punkt hat, muss ich sagen, wo sie sich dann mal ein bisschen zusammenreißt. Aber da ist es erstmal schwierig mit ihr. Und auch sie spricht anscheinend auch nicht viel mit ihrem Volk, führt ihr Selbstgespräche, was bei dem einen oder anderen wohl auch nicht gut ankommt.
Ja, und Eolair hat ihr wohl, der ist wohl im Moment auf Reisen, wird irgendwie in 14 Tagen zurückerwartet. Also viel mehr von unserem Sahneschnittchen hören wir hier nicht. aber Eolair sagt halt auch tatsächlich, dass Megwin quasi die einzige Hoffnung ist, die Hernestiri im Moment noch hat.
Ja, ist klar. Ist ja auch ganz logisch. Also, dass Ina, wenn nicht die, zwar offiziell eigentlich dann die Königin ist, aber ja, noch weniger zu gebrauchen ist als Megwin, das dachte ich mir fast. Also, ich habe die auch für so eine Herrscherrolle nie auf dem Schirm gehabt.
Mhm. Ich fand dieses Zitat sehr schön, was Eolair immer sagt zur Hoffnung. Hoffnung ist wie der Bauchgurt am Sattel eines Königs. Ein schmales Ding, aber wenn es reißt, steht die Welt auf dem Kopf.
Ja, hat er recht.
Aber in diesem Kapitel sind noch so ein paar andere sehr schöne Bonbons drin.
Ja, strotzt wieder davon.
Ja, und zu diesem Depressiv kommt natürlich auch noch, dass sie trauert. Vater tot, Bruder tot, das halbe Volk tot. Das ganze Volk hockt da in den Bergen wie die Ratten.
Ja, was aber halt dann auch einfach zur Folge hat, dass sie einfach eigentlich gar nicht sich die Zeit nehmen sollte, um zu trauern. Mag jetzt hart klingen, aber sie ist halt nun mal die einzige Überlebende oder Blutsverwandte des Königs. Die müsste sich jetzt einfach mal zusammenreißen und für ihr Volk da sein. Wie es ja eigentlich auch Eolair sagt. Also dein Volk braucht dich. Also sieht ja keiner Inarwen irgendwo als Königin oder sonst was, sondern ist schon klar, Megwin muss diese Rolle jetzt ausführen. Also sollte sie sich jetzt gerade ein bisschen mehr zusammenreißen.
Ja, und von den Gräbern ihrer Verwandten geht sie dann halt zurück in die Höhlen, in den Bergen. Ist sich da auch so ein bisschen, ja, Weiterleben ist eine lästige Pflicht. Also die will halt wirklich nicht mehr. Hochgradig depressiv trifft es, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, also ich fand das auch mit diesem einen Satz, diese schwarzen Gedanken, die in meinem Kopf schwer machen wie den Leib eines ertrinkenden Schwimmers, mühsam rudernd mit versagender Kraft. Also das fand ich schon wirklich einen starken Hinweis darauf.
Hm.
Vielleicht kann sie da auch einfach nicht aus ihrer Haut.
Ja, aber zurück auf dem Weg in die Höhlen, in denen sich die Hernestiri ja versteckt hatten, nachdem Skali von Kals Krücke in Hernestir eingefallen war, passiert im Tiagar-Monat etwas, was dort seit angedeckter Zeit nicht mehr passiert ist. Es fängt nämlich an, Überraschung, zu schneien. Genau.
Also auch hier zieht weiterhin die Kälte ja immer weiter eigentlich nach Süden, habe ich den Eindruck.
Mhm. Ja.
Wie war das mit dieser Glocke, die schlägt?
Wenn der Rauch reibt, Schaves Glocke deckt. Ja.
Wie fehlt, also langsam wird es wahrscheinlich auch da kühler. Wir waren da noch schon lange nicht mehr. Wer weiß, was im nächsten Kapitel kommt.
Gut, dass du das im Hinterkopf hast. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, sie zweifelt halt an allem und jedem. Sie zweifelt an ihrem Verstand, sie zweifelt an ihrem Leben, sie zweifelt an der Chance, dass die Herrenstiere überhaupt noch jemals wieder aus ihren Höhlen rauskriechen oder rausgekrochen kommen, dass sie Skali jemals loswerden, das ist halt alles, also ich kann es einerseits ein bisschen verstehen, andererseits ist es halt wieder dieses, ich lass mich hängen.
Ihre Kopf im Sand stecken hilft halt gerade nicht.
Ja, genau.
Es geht ja nicht nur um sie, es geht halt, wie gesagt, auch um ihr Volk. Sie hat ja jetzt dann, wenn sie dann in den Höhlen ankommt, wo sie dann auch einigen Kindern begegnet, die sie dann auch schon ein bisschen, ja, ich glaube, eher zurückhaltend anschauen, halt immer noch so dieses, ja, so langsam wird sie dann komplett verrückt. Also das Volk glaubt ja schon auch langsam nicht mehr an sie und glaubt, dass sie verrückt wird. Und sie glaubt ja noch langsam selber. Sie traut sich ja schon gar nicht mehr, die Kinder anzulächeln, weil sie denkt, da macht sie ihnen noch mehr Angst. Und sie gesellt sich dann zu dem alten Grauban und dem Lieblingsharfner ihres Vaters, Arnoran. Und dem bittet sie dann auch, ihr dieses Lied nochmal vorzuspielen.
Genau. Das alte Sithi-Lied, das über jemanden namens Nenai Su und hier steht auch sein Sterben erzählt. Also da ist auch nicht ganz klar, dass Nenai Su ein weibliches Wesen ist. Und dieses Lied heißt tatsächlich Der Stein des Abschieds.
Ah ja, okay, da ist dann meine Übersetzung vielleicht ein bisschen besser. Über die Frau namens Nenai Su und ihren Tod.
Ah ja, okay. Mhm. Ja, ich denke, dass man, wenn man sowohl des Englischen als auch des Deutschen mächtig ist, sicherlich unterschiedliche Varianten auch wählen kann. Das ist ja immer so. Ah, ja. Ja, aber Arnoran meint dann jedenfalls, ja, uraltes Lied, habe ich mal gehört, weiß ich aber nicht, ob ich das noch auf die Reihe kriege. Und Megwin sagt, ja, ihr braucht den Text nicht singen, ihr müsst, spielt mir nur die Melodie.
Die kriegt er ja noch zusammengekratzt.
Genau. Da fand ich das auch süß. Arnoran nickte und zupfte kurz an seinen Seiten. Er hielt die Augen geschlossen. Im Dunkeln fand er seine Beute am leichtesten. Das fand ich auch süß, weil das kann ich zum Beispiel total nachvollziehen.
Mhm.
Weil visuellen Sinn ausschalten, weil ich, genau, ne?
Denk nichts ab, ja.
Ja.
Oder weniger.
Ja, siehst du, genau, da kommt nämlich dieses Romeo und Julia-Thema. Von ihrer Liebe und ihrem tragischen Tod, der Feindschaft ihrer Sippen. Ich habe sogar unterstrichen.
Ja, siehst du.
Guck, dann hast du es ja doch gesehen. Dass, ne? Ja. Also da kommt es dann halt tatsächlich schon durchaus zur Sprache, dass Druki und Nenai Su, dass das keine ganz einfache Verbindung war. So sehr, wie die sich anscheinend geliebt haben. Druki ist nach dem Tod von Nenai Su wohl wahnsinnig geworden.
Ja, da kommt es ja dann auch noch so dieses, als Druki seine Frau rächte und dabei den Tod fand. Also am Schluss sind sie dann auch beide tot.
Ja, und dann das nächste, konnte seine Sippe nicht länger mit Nenai Sus Sippe zusammenleben.
Also ja, das klingt alles so nach Romy und Julia und den Capulets und den Montagus.
Ich weiß, ich hätte noch nicht mal gewusst, wie die Familien heißen, ehrlich. Ich bin, was das angeht, wirklich ein absoluter Kulturbanause. Es tut mir fürchterlich leid. Ich gestehe es jetzt öffentlich ein. Ich stehe aber dazu.
So, siehst du, ich war sogar schon an Julias Balkon, also in Verona, wenn man das als ihren Balkon bezeichnen kann.
Ja, und dann gibt es halt einen relativ abrupten Themenwechsel. Megwin fragt halt, wann kommt Eolair mit seinen Männern zurück? Und dann steht das halt so, ja, Grauban sagt halt so in 14 Tagen. Und dann entschließt Megwin tatsächlich, okay, es sieht nicht so aus, als wenn wir aus diesem verdammten Berg wieder rauskommen. Und es ist verdammt eng hier und diese Höhlen reichen noch relativ weit in den Berg rein. Ich wäre jetzt mal dafür, dass wir jetzt mal anfangen, diesen Berg zu erforschen, damit wir eben nicht mehr nach da draußen müssen.
Da finde ich, hat sie aber echt einen guten Punkt. Also, weil dann hat sie natürlich, das ist so wie diese Guerillakriege quasi dann, da haben sie dann mehr Erfahrung, sich irgendwo zu verstecken oder zumindest ihr Volk in Sicherheit zu bringen, als die Rimmersmänner, die ja von draußen reinkommen und sich erstmal orientieren müssen. Also die Idee finde ich gut.
Und auch die Idee der Überfälle aus dem Hinterhalt und des danach wieder in den Bergen verschwinden, da können die halt die Rimmersmänner auch nicht unbedingt nachvollziehen, wo die jetzt hergekommen sind. Wer weiß, was sich da in diesen Höhlen auch sonst noch so findet. Spoiler, ich weiß es. Entschuldigung.
Und was denn? Kein Kommentar.
Ja, ne? Kein Drache.
Ja. Und wahrscheinlich auch kein Schwert.
Nein. Nein. Aber andere spannende Dinge. Lasst euch überraschen. Ja, Graupan und Anoran sind nicht so besonders begeistert von dieser Idee. Und was Eolair denn davon halten will. Und da fängt Maegwin dann aber doch mal an, so ein bisschen königlichen Durchsetzung, königliches Durchsetzungsvermögen zu zeigen. So nach dem Motto, also Eolair hat meiner Sippe Gefolgschaft geschworen, der wird das tun, was ich sage. Und wenn ich das sage, dann machen wir das hier jetzt. Und da wird sie also schon sehr energisch.
Ja, da war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht wird sie mit Maegwin doch noch besser finden. Vielleicht findet sie, wenn sie jetzt gerade ihr Rückgrat gefunden hat, vielleicht braucht sie es dann nochmal.
Gucken wir mal,
ja,
was sich da so entwickelt.
Das war's dann auch erstmal wieder mit Maegwin.
Richtig. Wir springen nämlich
zum Hochhorst.
Richtig. Und finden uns im Kopf von Gutwulf wieder.
Der gerade wach geworden ist.
Persönlich auch immer sehr. Ja, Gutwulf ist ja auch so jemand, der, da scheiden sich die Geister auch dran. Aber das macht nichts, das ist alles gut.
Wobei ich ja in diesem Kapitel fast so ein bisschen mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe um den Guten.
Inwiefern?
Dass ihm vielleicht, dass er vielleicht entdeckt wird und ihm was passiert.
Ach so, ja, okay, gut.
Aber zuerst einmal wird er wach von den Glocken des Engelsturms. Und kann dann nicht mehr einschlafen, weil bei dem dreht sich auch das Gedankenkarussell und er denkt an Elias und verschiedene Szenen mit Elias, also wo er quasi noch eher einen Freund in ihm hatte. Aber er fühlt sich auch selber ein bisschen komisch, weil Elias ihn anscheinend in letzter Zeit immer sehr seltsam anblickt. Das fällt zumindest Gutwulf auf.
Ja, Elias hat sich ja anscheinend in der letzten Zeit sehr verändert. Unter dem Einfluss von einem gewissen kahlköpfigen, rotgewandeten Priester.
Und einem gewissen
Schwert. Und eines gewissen Schwertes, genau.
Ich glaube, da hat das Schwert mittlerweile sehr, sehr viel mehr Einfluss und vielleicht noch eine gewisse Nornenkönigin, als dass Pyrates da Einfluss hat. Ich glaube, der Einzige, der dran noch dran glaubt, dass er hier noch Strippen zieht, das ist Pyrates selbst. Ich glaube, da wurden ihm schon so langsam die ein oder anderen Strippen abgenommen.
Warten. Das sagst du ganz oft und ich sag jedes Mal, warten wir mal ab, was da so weiter passiert. Sag ich jetzt auch. Stehe ich auch zu, die haben alle noch so ihre Rollen zu spielen. Von deswegen, ja.
Jedenfalls steigt jetzt erstmal Gutwulf aus seinem Bett, beschließt anscheinend im Nacht im Spazieren zu gehen. Ich habe jetzt dummerweise jedes Mal so Gutwulf, so einen Schrank von Krieger im Kopf mit einem weißen Nachthemd und am besten noch mit Schlafmütze.
Mit Schlafmütze, ja, ich auch.
Gut, danke. Bist noch so mit dieser Kerze, weißt du?
Mhm.
Ja, aber er spaziert jetzt hier durch den Hochhorst, weil er eigentlich so im ersten Moment der Meinung ist, er braucht jetzt irgendwie eine Frau zur Ablenkung.
Hat er auch eine gewisse in der Dienerschaft im Auge, die ihm wohl gefällt und die kürzlich gesagt hat, ihr Mann wäre gefallen und so nach dem Motto, ja, wenn die Trauer trägt, dann fresse ich meinen Besen quer, so ungefähr.
Warte, es war nicht ihr Mann, es war ihr Zukünftiger. Und
okay.
Ja, wo ich dann sofort gedacht habe, ist das Hepzibah?
Oh, auf die Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, aber das würde passen, vor allen Dingen, weil kecke, lockenköpfige Kammermagd. Aber meinst du nicht, dass die ein bisschen jung ist für Gutwulf?
Gutwulf. Glaubst du, der ist da wählerisch?
Nein. Okay, du hast ja recht. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber Hepzibah könnte durchaus möglich sein.
Bei Gutwulf hätte ich jetzt fast gesagt, je jünger, desto besser wahrscheinlich.
Sabrina.
Entschuldigung. Aber wo ich hier das erste Mal ein bisschen skeptisch geworden bin und was auch wieder so eine etwas gruselige Stimmung und Assoziation bei mir hervorgerufen hat, war dann so, die Hallen schienen unbewohnt und doch klang ein leises Murmeln durch die dunklen Gänge. Die Stimmen der Mauerposten entschied Gutwulf, die Entfernung körperlos und geisterhaft gemacht hatte. Ich musste an den einen Traum von Simon denken, ganz, ganz zu Anfang vom Drachenmeintruhen, der da auch durch leere Gänge im Traum gewandelt ist, wo ich mir gedacht habe, ist Gutwulf gerade in Assur unterwegs?
Können wir gerade noch mal einen kurzen Sprung zurück machen?
Ja.
Warum Gutwulf nämlich nicht seinen Plan weiterverfolgt, da ob diese Kammermaid nun Hepzibah heißt oder nicht, zu verfolgen. Er kommt nämlich an der Tür zu dem Dienstbotenquartieren an und die ist zugesperrt. Er kommt da nicht rein.
Ja, das kommt bei mir, glaube ich, erst danach, aber ja. Deswegen.
Wenn die Trauer trägt, dann werde ich wirklich zum Mönch. Die große Tür zum Quartier der Dienerschaft war versperrt.
Ja, kam halt so an nach dieser Stelle, die ich gerade...
Okay, das andere war noch davor. Ja, alles gut.
Alles, es ist auf jeden Fall alles so eine düstere Stimmung und alles ist irgendwie so leer. Er will ja eigentlich zu den Dienstboten quartieren und kommt da aber nicht rein, weil, wie du gesagt hast, da ist zugesperrt. Und jetzt will er aber auch keinen Lärm machen. Vielleicht, weil ja alles so unheimlich ist, weil ich meine, er ist Gutwulf. Er ist die Hand des Königs, wenn ich es richtig noch im Hinterkopf habe. Und
was übrigens eine Erfindung in Anführungszeichen von Herrn Williams war, das mit der Hand des Königs, ne?
Hatten wir ja schon mal, glaube ich, ne?
Hatten wir schon mal? Ja, okay, es war mir jetzt
nicht... Nee, alles gut, es war ja ein anderes Buch, eine andere Staffel.
Podcast-Demenz.
Ja, als Gutwulf jetzt der Hand des Königs gemacht wurde.
Es kann wohl sein, dass wir das da dann schon hatten, ja. Ja, aber es bleibt ja auch gruselig, ne? Und ja, der Gedanke mit Assur ist mir auch gekommen. Und ich hatte diesen Vergleich zu dem Traum, den Simon hatte, ganz am Anfang vom Drachenbeinthron nicht mehr. Das war mir nicht mehr so ganz bewusst. Aber es scheint ja tatsächlich so Phasen zu geben, in denen sich diese vergangene Welt von Assur und die jetzige Welt des, ich sag mal, Hochhorst durchaus näher sind. Hatten wir das nicht letztes Mal tatsächlich am... irgendwie um Allerheiligen rum? Müsste man jetzt nochmal nachgucken. Aber da gibt es ja schon immer die Legende, dass die vergangene Welt und die jetzige Welt näher beieinander liegen.
Beziehungsweise halt nicht nur Allerheiligen, sondern auch die Mitsommernacht, die ja genau ein halbes Jahr davor ist. Und wenn ich alles täusche, oder diese Frühjahrsonnenwende, irgendwas hatten wir da auch schon mal.
Ja, ja, ja. Mhm.
Ja, und es kommt ja dann auch, also er will ja auch keinen Lärm machen. Und er kommt sich, glaube ich, fast ein bisschen verloren vor. So die Gänge sehen, glaube ich, auch alle ein bisschen anders aus. Und es kommt dann wirklich irgendwann zu diesem Punkt, wo er sagt, irgendwo hinschaut oder denkt, okay, da müsste jetzt der Kapellenhof sein, aber der ist da nicht. Also er erschrickt da wirklich erstmal.
Mhm. Ja, und auch... dass er etwas Bleiches am Rande seines Gesichtsfelds bemerkte, das am Ende des Ganges vorbeihuschte, aber sich nicht so genau, ne? Also so wie man sowas aus dem Augenwinkel sieht. Ja, also so ganz geheuer ist das da alles nicht.
Ja, und wie gesagt, er schaut ja dann auch nochmal aus einem Fensterrahmen raus und er sieht dann nicht den Kapellenhof, wie erwartet, sondern er sieht da eher... hochaufragende Turmspitzen, schlanke Minarette und das klingt halt für mich definitiv nach einer Sisi-Feste. Und nicht nach dem Hochhorst.
Du erinnerst dich an die Beschreibung von Daichi Kiza, ne?
Ja, deswegen.
Mhm. Mhm. Genau. Und um das nochmal klarzustellen, dieser Gang hat wohl hochliegende Fenster, durch die man von unten nicht schauen kann. Das heißt, Gutwulf musste sich auch wohl an dem Fenster hochziehen. Und hat dann beim ersten Mal halt diese, ja, Assur von 1, Hochhorst von 1 gesehen. Und beim zweiten Mal sah es dann aber tatsächlich doch wieder aus wie der Kapellenhof. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Hast du übrigens eine Idee, wer diesen Dienstherren, dieses Dienstbotenquartier abgeschlossen haben könnte?
Wie heißt dieser Haushofmeister? Hatten wir den nicht? Vielleicht war es der, der so, der so Schiss hatte vor Elias, als die alle im...
Du meinst Hengfisk?
Nein.
Aber Hengfisk war es auch nicht.
Nein, das war doch der Mönch, oder?
Ja.
Nein, ich meine diesen Haushofmeister. Du hast dir
ich dachte
immer
eigentlich, dass es relativ super klar ist, dass Rachel das von innen verschlossen haben muss.
Ach, Rachel. Ach ja, die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Asche über mein Haupt. Nein, aber du hast ja eigentlich nicht immer nur Helfkene.
Ach, der Kanzler. Ja.
Ja, den.
Deswegen Helfkene und Hengfisk, ja. Okay, ja. Vielleicht habe ich das deswegen durcheinander geschmissen.
Ja, da hatte ich damals auch sehr große Probleme. Also vielleicht Kanzler, ja. Rachel wäre natürlich auch, um ihre Mädels zu schützen. Und klingt logisch, ja.
This, genau.
Beziehungsweise von Dummheiten abzuhalten.
Naja, wobei, ich glaube, da sind die inzwischen drüber hinweg, weil die merken das ja auch, dass da auf dem Hochhorst irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also
vielleicht ein bisschen was von beiden.
Ich, wenn du mich fragen würdest, würde ich halt definitiv sagen, das war bestimmt Rache. Aber gut, ja. Ja, Gutwulf geistert da noch so ein bisschen weiter durch die Gegend. Grübelt da auch so ein bisschen vor sich hin und denkt, so ganz richtig bin ich da jetzt auch nicht im Kopf und überhaupt und naja.
Entscheidet sich oder sieht dann auf jeden Fall, glaube ich, dass bei Elias noch Licht ist und entscheidet sich dann zu Elias zu gehen. Hat da auch für die Hoftür und anscheinend, also offensichtlich sind hier gerade mehr Türen abgeschlossen, aber für die Tür hat Gutwurf einen Schlüssel.
Ja, hast du gelesen, was... mit welcher Begründung er den Schlüssel hat und warum er den immer noch hat?
Gelesen habe ich, aber ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht mehr auf die Reihe.
Gutwulf hat diese Schlüssel wohl bekommen, weil Elias ihn wohl des Öfteren auch mit geheimen Aufträgen losgeschickt hat. Und Gutwulf trägt diesen Schlüssel immer noch aus Gewohnheit um seinen Hals, obwohl Elias ihn schon seit langem keine geheimen Aufträge mehr gegeben hat. Warum, darüber ließe sich jetzt spekulieren, ob er da jetzt jemand anderen für hat, was ich
Beispiel
wahrscheinlich vermute. Aber deswegen hat Gutwulf halt den Schlüssel für diese Ecke vom Hochhorst, wo der König halt ja residiert, wohnt, sein Schlafgemach hat, whatever. Und Gutwulf geht jetzt halt mit dem festen Vorsatz dahin, sich mit Elias auszusprechen, zu klären, was da zwischen ihnen steht, zu fragen, was mit Elias los ist. Um da so diese, ja.
Steht es mit dieser Geheimhaltungsaufträgen wirklich bei dir so drin?
Ja.
Oder
echt? Ja. Die Hoftür war verschlossen, aber der große Schlüssel hing noch immer an einer Schnur um Gutwulfs Hals. Seine praktische Denkweise hatte ihm nicht gestattet, den Schlüssel abzulegen, auch wenn es bereits viele Monate her war, dass Elias ihn zuletzt mit einer geheimen Mission beauftragt hatte.
Ah, okay, weil ich hatte da noch bei seiner Thronbesteigung verliehen, hat aber da unten ja zuletzt mit einer geheimen Mission. Ja, okay. Okay,
ja,
gut.
Ja, gut. Bin ich wieder bei. Ja, es ist ja wirklich manchmal so ne, du hast einen halben Satz nur so halb aufmerksam gelesen. Ich meine, das geht mir ja auch so. Du sagst ja auch ab und zu, dass ich was überlesen habe. Das passiert, das ist einfach so.
So viel komprimierte Informationen und dabei sind die Bücher so dick.
Ja, ich sag's dir. Und soll ich dir noch mal was sagen? Das wird mit steigender Buchzahl nicht einfacher. Im Gegenteil. Wir wissen ja jetzt schon teilweise nicht, wer das wann wo zu wem gesagt hat. Aber gut, wir stehen ja zu unseren kleinen Fehlern.
Ja. Jedenfalls wundert sich Gutwulf an der Stelle auch, dass keine Wachen da sind, die irgendwo den König vor Mordanschlägen beschützen. Wobei die, glaube ich, mittlerweile alle so sehr Angst vor Elias haben. Ich glaube, da traut sich schon gar keiner mehr, irgendeinen Mordanschlag zu planen. Da ist das Kommentar. Kein Kommentarschild. Jedenfalls schleicht hier Gutwulf durch die Gegend. Für ihn ist es ja gut, da wird er wenigstens nicht erwischt. Und findet sich dann irgendwann lauschend an der Tür von Elias wieder. Hab ich mir gedacht, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so heimlich durch die Gegend schleicht und an Türen lauscht und Schlüssellöchern und ja, er hört eben Pyrates auf der anderen Seite, den er ja überhaupt nicht leiden kann, aber das geht uns ja
allen. Nein, und er ist auch im ersten Moment sehr enttäuscht, weil er halt gehofft hatte, dass er Elias wirklich mal ohne Pyrates antrifft. So, ja, weil er sich ja mit Elias aussprechen will und ne, so. Und da ist Gutwulf im ersten Moment halt schon enttäuscht, dass Pyrates dabei ist und was noch viel gravierender ist, da ist noch irgendjemand.
Vor allen Dingen mit dem Klang etwas, mit etwas Fremdländischen, irgendwas Unmenschlichen in der Melodie. Also ich hätte hier tatsächlich auf einen Nornen getippt.
Wäre auch so meine Idee. Vor allen Dingen, weil es auch um Schwerter und Berge geht. Also Gutwohl versteht nicht viel, aber es scheint wohl, die Worte Schwerter und Berg scheinen zu fallen. Oder Berge und Schwert, eins von beiden im Plural.
Ja, Schwert und Berge. Ja, die Berge sind im Plural. Ja, und er sagt ja selber, sind diese Höllenwichter nun auch hier. Also er glaubt ja selber an diese Nornen.
Er glaubt selber, dass das ein Norne ist, der da ist. Ne? Wobei ich tatsächlich Höllenwicht, das ist so ein Anachronismus, hätte ich jetzt fast gesagt, weil A, stelle ich mir Nornen im Normalfall relativ groß vor, wie die Sithi generell, nicht als Wicht. Und B, kommen die aus dem eiskalten Norden und nicht aus der Hölle. Also da habe ich dann gedacht, Gutwulf, du hast da irgendwas Grundlegendes falsch verstanden. Aber gut, das ist dann halt was anderes.
Ja, auf jeden Fall kommt Gutwulf selber auf die Idee, dass es vielleicht nicht ganz so geschickt ist, wenn er jetzt hier beim Lauschen erwischt wird. Und geht dann, glaube ich, wieder irgendwie Treppenstufen runter, weil dann auch oben die Tür geöffnet wird, versteckt sich irgendwo in einem dunklen Eck.
Versteckt sich unter der Treppe, habe ich, glaube ich, verstanden, ne? Irgendwie sowas.
Richtung, ja. Und stellt dann irgendwie selber fest, sag mal, wer bin ich hier eigentlich, dass ich mich in irgendwelchen Ecken verstecke, habe ich ja gar nicht nötig. Und tritt hier wieder raus und überlegt, also er sieht ja, dass Pirates nicht alleine ist, sondern von dieser verhüllten Gestalt begleitet wird. Und will Pirates ansprechen, weil er selber denkt, also ich brauche mich ja hier nicht verstecken. Und in dem Moment ist aber diese zweite Gestalt weg. So viel zu diesen dünnen Wänden zwischen Assur und Hochhorst. Wobei der Hochhorst ja sowieso viele, viele Geheimgänge hat.
Wer weiß, ob das jetzt tatsächlich etwas ist, was auf der räumlichen oder auf der zeitlichen Ebene verschoben ist. Oder vielleicht auch beides. Man weiß es nicht so genau. Und Pryrates ist natürlich sehr erstaunt, dass er da Gutwulf trifft. Fragt ihn natürlich auch, was er da macht. Gutwulf hat da irgendwie so gar nicht richtig eine Antwort für. Sagt nur, er wollte zum König. Und Pryrates erwidert dann halt tatsächlich, ja nee, das muss aber dann warten. Der König hat jetzt seinen Schlaftrunk genommen. Der müsste morgen wiederkommen, so ungefähr. Und das passt Gutwulf natürlich auch überhaupt nicht.
Er fragt dann auch nochmal nach, ob Pirates allein beim König war, ja? Ja, allein, bis auf seinen neuen Mundschenk. Also Pirates scheint schon ein bisschen auch, ist so weit auf Zack, dass er nicht sagt, er wäre alleine gewesen, weil das, er hat anscheinend doch den Verdacht, dass Gutwulf mehr mitbekommen hat, als ihm lieb ist. Weil ja Gutwulf nicht unbedingt was von einem neuen Mundschenk weiß und redet sich dann, glaube ich, noch ein bisschen, versucht das Gespräch damit abzulenken, dass er feststellt, dass ja überhaupt keine Wachen vor der Tür stehen. Und Pirates sagt, ja, stimmt, da hast du recht, das sollten wir vielleicht ändern. Wo ich mir gedacht habe, ob das jetzt so geschickt war, weil die Wachen, die jetzt dann vielleicht auftauchen, würden das auch jederzeit Pirates melden.
Und also vor allen Dingen, bist du sicher, dass das menschliche Wachen sein werden, die da dann auftauchen?
Nee, eben. Und ob dann Gutwurf noch so einfach zum König kommt, wage ich zu bezweifeln.
Ja. So, Klappe, Bums, nächster Sprung, oder?
Ja, wollte gerade sagen. Pirates lässt Gutwulf stehen und wir auch.
Ja. Wir springen gleich hinterher.
Wir kommen dafür jetzt zu jemandem, der sich nicht mal mehr an seinen Namen erinnern kann.
Ja, das Kapitel heißt ja auch die namenlosen Toten.
Ja, er kann sich dafür an sehr, sehr viele namenlosen Toten, die er selber umgebracht hat, erinnern. Das kriegt er noch irgendwo auf die Reihe.
Ja, und er ist ja auch selber mehr tot als lebendig.
Ja.
Ja, deswegen dachte ich so, von der Warte betrachtet. Also die namenlosen Toten kommen eigentlich, also ich habe in den beiden, wir sind ja jetzt gleich nochmal in einem Abschnitt bei unserer kleinen Gruppe im Aldehorte.
Da hat man auch einen namenlosen Toten.
Da sind die namenlosen Toten auch deutlich präsenter, genauso wie hier jetzt halt mit diesen namenlosen Toten, die diesen namenlosen Halbtoten begleiten. Und dann habe ich mal überlegt, ob das tatsächlich in allen vier Abschnitten vorkommt. Und tatsächlich ist es ja so, dass bei Maegwin natürlich auch die ganzen toten Hernestiri mit oder ohne Namen quasi präsent sind. Und bei Gutwulf ist natürlich dann wieder die Frage, sind diese bleichen Gestalten aus Asur der Vergangenheit, sind die jetzt real oder nicht? Und wenn sie nun
diese Geräusche, nicht die ihr hört.
Ja, ja. Also es zieht sich wie so ein roter Faden durch alle vier Abschnitte in diesem Kapitel. Es ist schon wieder grandios großartig gemacht, muss ich einfach mal sagen.
Ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Also ich meine, zwei von vier habe ich auch hingekriegt, aber ja, sehr gut.
Mhm, ja. So, kurze Frage von mir. Hast du am Anfang, also es wird ja nachher aufgeklärt, hast du am Anfang schon die Idee gehabt, wer dieser namenlose Tote denn wohl sein könnte?
Okay, alles namenlose klar. Namenlose Halbtote, ja.
Ein bisschen sehr offensichtlich, ne? Also wir reden hier von Ingen Jäger.
Außerdem habe ich ja meines Wissens nach in einem der letzten Kapitel schon danach gefragt, so was ist eigentlich mit dem passiert? Ist der wirklich tot? Also ja, ich habe
nicht
in
so ganz.
In meinen Notizen tatsächlich gleich am Anfang dastehen, das muss Ingen Jäger sein. Außerdem passt halt auch in dieser Beschreibung, dass er so viele Leute umgebracht hat, dass er so viele von so vielen beauftragt wurde. Er ist ja so der Typ Auftragskiller.
Ja.
Also ja, und er schleppt sich hier irgendwo erst mit Pferd, dann zu Fuß irgendwo 2,5 Wochen durch die Gegend, weil das Pferd ja dann auch irgendwann stirbt.
Moment. Jedes Mal, wenn die Sonne starb und der Halbmond aus Sternen am schimmernden Nordwesthimmel aufblühte, schnitt er mit dem Messer eine Kerbe ins Leder seines Sattels. Das fand ich schon wieder so schön. Entschuldigung. Und damit stellt er halt tatsächlich sicher, dass er so das Gefühl hat, dass A, die Zeit vergeht und dass er B, auch irgendwie ein Ziel hat und C, auch immer in die gleiche Richtung geht. Und nicht, dass er nicht nur sinnlos im Kreis herumkroch wie ein blindes Insekt am Rande einer Tasse. Auch das Zitat. Ja, also, ist das schön. Da kommen gleich noch so ein paar sehr schöne Metaphern, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Utuku. Ja, jedenfalls.
Aber 11 Kerben, als das Pferd stirbt.
Richtig.
Und danach mal Minimum, glaube ich, waren 3 Nächte waren es dann nochmal, wo er, und dann nochmal ein bisschen Zeit. Also ich sage jetzt mal, bewegen uns im Zeitraum von 2 bis 2,5 Wochen. Ich habe auch nachgeguckt, am 23.06. müsste das alles oben auf dem Urmsheim gewesen sein. Also sind wir jetzt auch bei Ingen Jäger irgendwo bei Tiagar-Monat. Damit hätten wir, glaube ich, den letzten noch so nachgeholt.
Ja, ja. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass hier erstmal quasi 3 bis 4 Seiten nur beschrieben wird, wie Ingen Jäger leidet. Er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er ist, er weiß nicht, was er soll, er weiß nur, dass er in diese Richtung soll, nimmt sich dafür dieses Pferd, schneidet da die Kerben rein, leidet Hunger, hat Schmerzen, es ist kalt, es ist einfach nur fürchterlich und du denkst nur, ja komm, geh, ist gut, wir haben es begriffen, dass es jetzt gerade nicht unbedingt die angenehmste Lage ist, in der sich Ingen Jäger da befindet.
Ja, ich dachte mir auch, das hätte man vielleicht trotzdem ein bisschen kürzer fassen können.
Ja, ganz ehrlich, es ist noch harmlos. Du wirst das noch an ganz anderen Stellen denken. Wirklich. Glaub's mir. Aber gut.
Er kommt auf jeden Fall irgendwann an. Und zwar an etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss dann wohl die Sturmspitze sein.
Ja, hatten wir schon erwähnt. Ich kann mich nicht erinnern, weil es geht halt inzwischen so viel durcheinander. Wie die Sturmspitze auf Sissi heißt.
Die
Sturmspitze eine der neuen alten Sissi-Städte ist.
Aber ich weiß es nicht mehr, aber ich habe aus wegen der Stelle, die weiter hinten steht, nachgeguckt.
Nakiga, ja?
Ja, genau, Nakiga. Die früher, genau. Das steht zumindest im Anhang, die früher quasi vor der Sturmspitze war und jetzt mittendrin ist, ins Innere der Sturmspitze verlegt wurde. So steht das, glaube ich, im Anhang.
Ja, vor der Sturmspitze, das ist da, wo Ingen Jäger da auf diese bleichen Bewohner stieß oder stößt. Das ist das, was Nakiga von einst ist. Und das jetzige Nakiga liegt halt tatsächlich im Berg, genau. Und Nakiga ist eine von den neuen Sithi-Städten. Ja, Anhang kann ja jeder. Ich habe meine eigene Liste. Weiß zwar nicht wo, aber da. So.
Einmal, wenn ich in Anhang gucke.
Ja, ich weiß gar nicht.
Zurück.
Ja, das ist auch besser, finde ich tatsächlich.
Nein, ich schaue.
Bevor du dich spoilerst,
noch doof. Genau, ich schaue nur punktuell, wenn ich an der Stelle bin und halt für Übersetzungen und solche Sachen und...
Genau, und Dakiga heißt Maske der Tränen übrigens, mhm. was auch sehr schön zu Utukus Silbermaske passt, ne? Nur mal so, ja. so, ne?
Ja, machen wir es kurz. Apropos Silbermaske, weil irgendwann landet Ingen Jäger da auch. Was gibt's hier zu lachen? Ja, also er ist kurz davor.
Darf ich bitte, bevor wir das machen, noch eine Sache gerade vorlesen, weil sie irgendwann anders nochmal eine Rolle spielen wird? Okay. Die bröckelnde, eisglatte Straße endete an einem gewaltigen Tor im Angesicht des Berges. Einem Tor höher als ein Turm. Gefügt aus Chalcedon, schimmerndem Alabaster und Hexenholz, das in Angeln aus schwarzem Granit hing. Ich möchte es nur einmal zu Gehör bringen, A, weil ich es schön finde und B, weil dieses Tor von Nakiga irgendwann in 4 oder 5 Jahren noch mal eine Rolle spielt, wenn wir irgendwann mal im Herz der verlorenen Dinge ankommen.
Gut, dann werde ich mich bestimmt an diese Stelle sicherlich erinnern.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch so, dass in 15 Jahren irgendwann jemand diese Bücher entdeckt und alle Staffeln hintereinander weghört und auch die Bücher so schnell hintereinander liest, wie ich das manchmal mache, wenn ich so einen begleitenden Podcast habe und da schon alles draußen ist. Und der wird sich dann ganz bestimmt daran erinnern, weil das halt nicht 5 Jahre, sondern halt irgendwie nur 3 Monate war, die dazwischen liegen. Gut. Ich habe ja Hoffnung, dass es sowas irgendwann mal geben wird. Gucken wir mal. Nein, aber ich musste mich an der Stelle definitiv, habe mich halt daran erinnert, dass dieses Tor nochmal eine große Rolle spielen wird. So, und jetzt habe ich auch genug gespoilert, jetzt geht's weiter mit Utuku, genau. Also Ingen Jäger landet dann in der Halle der atmenden Harfe vor Utukus Thron. Und, Überraschung, Überraschung, Utuku kann Gedanken lesen.
Ja, das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Tatsächlich fand ich es jetzt eher eine Überraschung, dass Ingen Jäger dann diese ganze Szene dann auch noch überlebt. Aber offensichtlich hat er dann doch noch genug richtig gemacht. Und sie gibt ihm auf jeden Fall seinen Namen wieder und seine Erinnerungen. Weil die kommen alle schlagartig wieder zurück.
Und Ingen Jäger ist ja tatsächlich der Meinung, dass er versagt hat. Während Utuku halt sagt, ich bin nicht unzufrieden. Viel Nützliches habe ich heute erfahren. Noch immer dreht sich die Welt, aber sie dreht sich in unsere Richtung.
Zumindest weiß sie jetzt, wo das Schwert ist. Oder eines der Schwerter.
Eines der Schwerter, ja. Wobei da jetzt auch tatsächlich noch die Frage hinzustellen ist, weiß Utuku eigentlich, was es mit diesen Schwertern auf sich hat?
Sie weiß garantiert, dass sie wichtig sind.
Ich stelle das nur mal so in den Raum.
Naja, muss ja, weil sonst hätte... vielleicht weiß sie nicht die komplette Tragweite, was passiert, wenn die 3 Schwerter zusammenkommen, aber sie hätte ja sonst sicherlich nicht eines der Schwerter an Elias gegeben. Also, dass sie Macht haben, weiß sie.
Ja, Moment. Gerade wenn sie weiß, dass sie die Schwerter alle zusammen braucht, wäre es doch eigentlich Blödsinn, das Schwert an Elias zu geben. Oder sehe ich das falsch?
Ja, oder sie geht davon aus, dass es Elias leicht wieder abnehmen kann.
Mhm, durchaus auch eine mögliche Theorie, ja.
Ich weiß, das schon ein bisschen gemein.
Was?
Dieses Pokerface dagegenüber.
Entschuldige bitte.
Alles gut.
Die Frage ist halt tatsächlich, was ist das Nützliche, was sie erfahren hat? Können wir so im Moment noch nicht beurteilen, weil wir halt auch nicht wissen, was sie weiß. Aber ich sag's mal so, Utuku ist auch immer so eine Sache, bei der weiß man sowieso nie, woran man ist.
Aber auf jeden Fall müsste sie jetzt wissen, zumindest so weit sein, dass sie, okay, weiß, dass das Schwert bei Simon ist. Und zudem hatte sie ja auch schon telepathisch Kontakt.
Mhm.
Ja, lass das jetzt mal so stehen.
Mhm. Ich kommentiere das nicht.
Weiß ich.
Gut.
Auf jeden Fall darf sich jetzt Ingen Jäger erstmal erholen von seinen ganzen Wunden.
Mhm. Und er bekommt noch...
eine Aufgabe.
Einen neuen Helm verliehen, ne?
Ach ja, stimmt, den auch noch. Einen neuen Hundehelm.
Mhm.
Einen glänzenden Weiß.
Und das Versprechen, dass Utuku ihm dieses Mal eine Beute geben will, wie sie noch kein Sterblicher erjagt hat. Also Utuku hat mit Ingen Jäger noch was vor.
Ja, das auf jeden Fall, weil sonst hätte er nicht überlebt. Sonst wäre er, glaube ich, herzlich egal.
Mhm.
Sonst wäre er gar nicht mal vor sie gekommen. Aber da stellt sich mir tatsächlich die Frage, bevor du sie stellst, was diese Beute sein soll. Und ich habe tatsächlich keinen Plan. Also weiß nicht, ob das irgendwie das Schwert sein soll, aber ein Schwert jagt man ja an für sich nicht.
Wobei also Schwert soll ich ja dir mal tatsächlich was sagen? Da bist du jetzt gerade so schlau wie ich, weil ich habe es stumpf vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Wenn das dann nachher irgendwo, wenn das dann so, meist oft ist es dann ja so, so die ersten Sätze von so einem Absatz, wo er dann wieder vorkommt, dann denkst du, ach ja, das war das und das. Und dann denke ich, ach ja, so und so und so. Dann fällt mir das alles wieder ein. Aber jetzt im Moment könntest du mich schlagen. Ich hätte keine Ahnung. Es gibt ja also viele Dinge, die ich dann weiß, aber das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht.
Das ist ja so das Fiese an deinem Pokerface. Ich weiß aber nicht, stellst du die Frage, weil du es selber nicht weißt oder weil du einfach meine Theorie dazu hören willst?
Funktioniert ganz gut, ne? Nein, aber ganz oft weiß ich es. Das ist schon richtig. Aber das macht ja nichts. Darum geht es ja eigentlich, dass wir uns zusammen Gedanken machen, was passiert hier jetzt eigentlich genau? Und da halt auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist ja der. Deswegen macht es uns, also mir jedenfalls, doch so viel Spaß.
Also ja, Vermutung Nummer eins wäre halt, ich meine, es geht ja die ganze Zeit um die Schwerter und die scheinen ja quasi eigentlich eigene Wesenheiten zu sein. Und offensichtlich sind die Dinger ja magisch, aber nicht so wirklich nachverfolgbar von den Nornen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Nornen sich immer so sicher sind, wo welche Schwerter sind. Die müssen da selber.
Ja, suchen. Wie gesagt, ne? Ich habe jetzt im Moment, stehe ich hier auch und denke, shit, was war das denn eigentlich nochmal? Ich werde es gleich nachgucken, weil ich will es jetzt auch wissen. Aber gut, ne? Gut.
Schicken wir quasi Ingen Jäger in die Bewusstlosigkeit, glaube ich, und
lassen ihn mal ein bisschen schlafen.
Und der, also ich habe hier irgendwo stehen, also der hat ungefähr den gleichen Stand wie Simon. Der muss auch erstmal gesund werden. Wo so. Simon hatte den Vorteil, der wurde getragen durch die Gegend und durfte sich ausschlafen. Er musste halt erstmal hier 2 Wochen selber durch die Gegend kämpfen. Aber die müssen beide erstmal wieder zu Kräften kommen. Deswegen wir wieder über die komplette Landkarte springen.
Ja, es ist wie Beam, ne? Also, das funktioniert in Ostenart anscheinend ganz gut.
Damit hätten wir dann noch den Haken auf der Bingo-Karte für die Star Trek-Anspielung.
Hast du deine Bingo-Karte denn inzwischen voll? Also ich meine, hast du 9 Felder? Ich hätte jetzt aber schon,
also 9 Felder hätte ich. Ich hätte sogar 10. Also wir könnten sogar eine mal austauschen.
Aha, okay.
Ja. Also wir sind auf jeden Fall im Alte Orte. Und da hatten wir unsere Reisegruppe dabei verlassen, dass sie von den Nornen angegriffen wurden und einer der Nornen anscheinend Vaters Drangyard entführen wollte.
Stimmt, das war ne, so eine richtig ja. So eine Aktion, wo du auch gedacht hast, jetzt lässt er uns hier wieder einfach nicht im ja, Regen, genau. Sondern mitten im Wald stehen.
Und wir haben die quasi verlassen, als Deonos damals das Bewusstsein verloren hat, weil der ja den Nornen mit einem Kopfstoß bewusstlos geschlagen hat. Und offensichtlich auch sich selber. Jedenfalls hilft ihm gerade ein Skaldier auf und Deonos ist immer noch komplett benommen. Während alle anderen sehr verwundert sind, weil da noch jemand anderes bewusstlos rumliegt. Und zwar der Norne. Einskaldir eskaliert hier mal wieder komplett und möchte den Nornen offensichtlich komplett in die ewigen Jagdgründe schicken. Aber Josua hält ihn erstmal davon ab.
Ja, Josua ist da tatsächlich so vernünftig, dass er versteht, dass es schlau wäre, zu versuchen, aus diesem Nornen Informationen rauszukriegen. Ich finde allerdings tatsächlich, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Denn die Informationen, die sie aus diesem Nornen rauskriegen, sind, die helfen nicht weiter. Im Gegenteil, die werfen deutlich viel mehr neue Fragen auf. Denn der Norne sagt halt erstmal gut. Erst sagt er, ach Nakiga, ich habe dich im Stich gelassen. Das sagt er dann in der Sithi-Sprache. Woraufhin Ison anzweifelt, ob der überhaupt Westerling sprechen kann, aber das kann er dann halt doch.
Ja, was ich auch ein bisschen schwierig fand, dass er dann so dieser Spruch kam, so ungefähr, der ist ein Heide, der kann unsere Sprache nicht, wo ich mir gedacht habe, was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Was hat denn der Glaube
Hallo, damit zu tun, ob ich hallo, zu... das ist ein Rimmers.
Ja, wir sprechen von Rimmers-Männern. Ja, ja, ich weiß. Aber die Rimmers-Männer glauben selber noch nicht so lange an Uisiris.
Deswegen sind die ja so fanatisch.
Ja, gut.
Das ist ja das, ne? Diese frisch, wie nennt man das? Frisch Bekehrten sind halt immer häufig die, die am eifrigsten dabei sind. So. Problem an der ganzen Geschichte ist aber folgendes, dass dieser Norne nichts an irgendwelchen Begründungen rausgibt, warum sie die verfolgt haben, warum sie jetzt angegriffen haben, warum auch immer, und eigentlich nur noch kryptisch sagt, wir haben jetzt aber rausgefunden, was wir wissen wollten. Was tatsächlich das Gleiche ist, was Utuku vorhin zu Ingen Jäger gesagt hat. Bitte einmal aufmerken. Auch Utuku sagt, sie hat was rausgefunden, was wesentlich ist. Und wir stehen da als Lesende genauso doof vor wie unsere kleine Reisegruppe im Aldehorde. Die gucken sich nämlich auch alle an und sagen, was?
Ja, ich hab gerade nur noch weiter überlegt, was ja für die Reisegruppe... Sie haben ja dann selber noch später eine Theorie. Aber nachdem Einskar dir das Gefühl hat, dass der Norne ja sowieso nicht mehr sagen wird, macht er kurz einen Prozess und spaltet ihm den Schädel.
Das hingegen findet Josua überhaupt nicht gut.
Verstehe ich. Man hätte es trotzdem nochmal, also mit ein bisschen mehr Geduld probieren können.
Ja. Gleichzeitig ruft Josua übrigens auch, bitte alle zusammenpacken, und die haben uns hier jetzt entdeckt, und weglaufen, hier bleiben, sich verstecken, nutzt alles gar nichts mehr. Wir sollten jetzt langsam mal sehen, dass wir hier Land gewinnen. Weil da auch die Frage ist, wohin?
Wobei an der Stelle, wo Josu hat ja explizit Vater Strangjad, Gudrun und Vara, die müssen ja auch noch, also die beiden Damen müssen ja auch noch zu dieser Gruppe sich gesellt haben. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Josu erstmal quasi die Unbewaffneten, in Anführungszeichen, zart Beseiteten loshaben will.
Ja.
Weil die Befragung hätte, oder ist ja dann auch unschön ausgegangen, aber das hätte ja auch irgendwas in Richtung Folter noch gehen können. Von daher hatte ich das Gefühl, dass er die erstmal loshaben will, dass die nicht zuschauen.
Sicherlich auch. Also und sowohl als auch, ne? Also dieses zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Ja, weil er ja gesagt hat, macht erstmal Feuer und dann packt zusammen, wo ich mir gedacht habe, was denn jetzt? Entweder oder.
Ja,
mach halt einfach, dass du sie loshaben willst.
Ja.
Ja, und zum anderen hatte ich auch das Gefühl, dass seine Beziehung zu Vara mächtig abgekühlt ist. Also ich meine, die haben ja eh schon immer eine schwierige Beziehung, aber nachdem sie sich anscheinend momentan sehr viel um den Hafner kümmert, der ja verletzt ist, das passt ihm so gar nicht.
Ja, kein Kommentar.
Die beiden haben eine schwierige Beziehung, ich weiß schon.
Ja, definitiv. Ist so. Aber andererseits, wenn man so bedenkt, dass die auch aus zwei völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Ja. Das wird dann irgendwann noch mal viel, 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 viel deutlicher, wie krass die Unterschiede zwischen diesen beiden Kulturen auch sind.
Aber Josua hat jetzt mal echt andere Probleme, als ob er jetzt da einen Beziehungsstreit mit Vara anfangen sollte oder nicht. Also.
Das, ne, ja, gut. Und Vara ist halt einfach auch verdammt stolz.
Ja. Ne? Und stuhlköpfig, aber das sind sie, glaube ich, beide.
Ich glaube, da tun sie sich beide nicht besonders viel. Nur mit dem einen Unterschied, dass Vara halt eher die ist, die ab und zu mal explodiert, während Josua, für mich, so habe ich das Gefühl, der frisst das eher in sich rein.
Mhm. Ja.
Ne? So, ja.
Jedenfalls werden jetzt die Rimmersmänner dazu verdonnert, den Nornen oder das, was von ihm übrig ist, zu begraben, was denen so gar nicht passt. Aber er sagt, naja, aber vielleicht haben wir dann wenigstens die Chance, dass die anderen Nornen nicht mitkriegen, dass ihr Gefährte tot ist. Man denkt, auch das ist so mehr das Gefühl, ich beschäftige die jetzt mal, weil ich will mich mit Deonoth alleine unterhalten. Ist auch mehr Mittel zum Zweck.
Bei Deonoth sind, ich möchte da auch noch mal was einwerfen. Und zwar, dass Deonoth sich an ein Gemälde erinnert fühlt, als er Prinz Josua ansieht. Hast du das gelesen?
Ja.
Deonoth fiel ein Gemälde ein, das er einmal gesehen hatte, als er auf die Züge seines Prinzen starrte. Das Gemälde zeigte den Ritter Camaris beim Ritt in die erste Strissinge-Schlacht. Mhm. König Johanns gewaltigster Ritter hatte den gleichen Gesichtsausdruck gehabt, stolz und verzweifelt wie ein verhungernder Falke.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, ja.
Gut, okay. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Oh, Sabrina denkt, ich sehe es bis hierher.
Ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob... Habe ich die Theorie schon mal geäußert?
Welche?
Ob denn Elias und Josu die gleichen Vater haben?
Weil, ich weiß es nicht. Du darfst sie gerne nochmal ausbreiten.
Weil Camaris war ja der Frau von Johann sehr zugetan. Er war ja quasi ihr Leibwächter, war immer um sie rum, etc. pp. Also, wer weiß. Vielleicht ist ja Camaris eigentlich der Vater von... Dann könnte er ja tatsächlich noch nicht mal, wenn es um die direkte Blutlinie geht, könnte Josua noch nicht mal König werden. Dann brauchen wir wieder Miriamel. Wobei, das hat sich dann sowieso erledigt, weil das ist ja dann eh Simons Aufgabe. Ja, lass mich einfach nur rumspinnen.
Wärst du jetzt, ohne dass ich da drauf rumgeritten hätte, auf diese Idee gekommen?
Ja. Ja, ich hatte es mir noch nicht aufgeschrieben, aber gerade so diese Stelle mit dem Bild, weil du ja damit so einen Gesichtsvergleich quasi herstellst. Also, ja, ich hatte sowas im Hinterkopf.
Ich habe kürzlich, das ist schon ein paar Tage her, eine Diskussion mit Ilva gehabt, die sich im Sinne von sei nicht so gemein, ein bisschen dahingehend geäußert hat, wenn du hinter irgendwelche Dinge kommst, dann soll ich doch nicht immer alles so hinterm Berg halten. Wenn der Text das wirklich hergibt, dann gibt der Text das her. Also die Theorie kann ich durchaus nachvollziehen.
Du bist nicht gemein. Darf ich dich mal ganz kurz in Schutz nehmen?
Ja, aber...
Das ist ja Sinn und Zweck des Podcasts, dass wir das so zerpflücken.
Ja, genau.
Ich aber kann damit leben.
Es legt das schon sehr nahe. Also, inwiefern das jetzt irgendwie dann... Es muss aufgeklärt werden.
Okay. Als kleine Verteidigung und an unsere Hörenden, ich werde hier zu nichts gezwungen. Ich mache das alles freiwillig.
Das will ich ja wohl hoffen. Ich meine, wie soll ich dich auch dazu zwingen? Ich meine, was hätte ich schon zu bieten, was du unbedingt haben musst, außer Wolle, und die kannst du auch woanders herkriegen. Also, meine charmante Gegenwart vielleicht. Die kriegst du nun nicht woanders, aber gut. Ja, aber tatsächlich, ich glaube schon, dass das, nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass das Absicht ist, dass das da genau so drin steht. Punkt.
Ja, ich kann ja gar nicht sagen, ja, aber ich hatte kurz diese Assoziation, habe es dann aber, glaube ich, irgendwo verworfen, weil ich mir gedacht habe, kann das sein?
Es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass Josua und Camaris verglichen werden.
Ich glaube, wir hatten auch schon mal so eine Szene, weil ja Camaris so sehr an der Mutter von den beiden hing.
Ebeka, ja. Übrigens. Die Rose von Herni Sadak.
Ja.
Ne?
Ja. Und er ja dann quasi, also es klang ja dann schon fast so ein bisschen wie Suizid, wie Camaris verschwunden ist.
Ja, genau.
Also da war mehr als nur, ich sag jetzt mal, Königin und Untergebener, sondern da schien ja wirklich Liebe dahinter zu stecken. Da hätten wir wieder so dieses... Wir haben Liebe, wo sie nicht sein darf.
Haben wir eine Generation später auch schon mal vermutet, ne?
Ja, bei Josua und der Mutter von Miri. Hylissa, danke, wenn ich jetzt wieder nicht auf den Namen gekommen wäre.
Und du bringst auch Hylissa und Ebeka ganz oft durcheinander. Aber das ist ja nicht schlimm. Reicht ja, wenn einer das weiß. So, genug der Spekulationen. Denn jetzt lassen wir Deonord und Josua spekulieren, richtig?
Yep. Die jetzt darüber spekulieren, was denn jetzt die Nornen wissen, was sie vorher nicht gewusst haben. Und ja, ich wäre auf die gleiche Theorie gekommen wie die beiden, dass es irgendwas mit den Schwertern zu tun hat. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe mir das ähnlich gedacht. Mir dachten, Schwerter? Sie wissen jetzt, dass diese Gruppe keines der drei großen Schwerter hat. Oder glauben es zu wissen.
Mhm.
Oder sie wissen, dass diejenigen es nicht so einsetzen können.
Ja, whatever. Also ich finde das mit den Schwertern beide Male nicht so wirklich logisch. Mir erschließt sich das nicht. Ich kann aber nicht sagen, woran es liegt.
Ich überlege gerade, aber da müsste ich jetzt selber tatsächlich nachlesen in dieser Kampfsituation. Aber ich glaube, dass damals Josua Neidel gezogen hat. Zur Verteidigung. Und dann wissen sie vielleicht...
Eins von den großen Schwertern. Oder denkst du, dass die Nornen dachten, dass Neidel eventuell eins von denen hätte sein können? Ja. Ah, okay, genau. Ja. Ja.
Und dass sie dann wussten, jetzt, wo wir das Schwert sehen, wissen wir, dass es keins von denen ist.
Mhm. Okay. Erklärt aber immer noch nicht, warum Utuku irgendwie was von den Schwertern wissen will. Woher weiß die denn davon? Das ist eine Prophezeiung von Nisses.
Naja,
war doch Nisses, ne?
Ja, aber die haben doch sicherlich auch ihre Aufzeichnungen und Schriftgelehrten und Legenden. Die haben doch alle so viel Zeit. Was sollen sie sonst machen?
Chant spielen.
Ja, ist auch irgendwann langweilig, immer das Gleiche. Lieder singen.
Ist auch immer irgendwann langweilig, ist auch immer doof. Ja. Nein, ja, alles klar, ne? Sehe ich ein. Gut.
Also das ist jedenfalls die Theorie von zu der Deonov und Josua kommen und auch Deonov sagt, ja, aber wir haben keine Zauberschwerter und jetzt wissen die das. Also davon gehen die jetzt aus. Und ich mir denke, ja, das ist aber dann auch der schlechtmöglichste Ausgangszustand für euch, weil dann würde ja die Norn jetzt nichts mehr davon abhalten, euch auch umzubringen.
Ja, genau so.
Ja, genau so lassen wir die jetzt auch zurück.
Ja,
das genau so. Das entmutigte Häufchen.
Ja, so viel dazu.
Sind wir schlauer?
Bitte?
Sind wir jetzt schlauer nach dem Kapitel?
Nein, nicht wirklich. Ich finde, es hat, dieses Kapitel hat mehr Fragen aufgeworfen als alles andere.
Hast du noch irgendwelche Fragen an mich?
Nein.
Alle Theorien schon oder alle potenziellen Fragen schon abgearbeitet?
Alle potenziellen Fragen hinreichend abgearbeitet, ja, genau. Das ergibt sich ja häufig auch so im Laufe des Gesprächs, ne? Was, wann, wo und wie und ja. Ja, gut. Möchtest du absingen oder sparen wir uns das?
Meinst du, ob ich das noch kann?
Ja.
Ihr könnt uns folgen und kontaktieren über Facebook und Instagram. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an zgetpodcast@gmail.com. Bei allen Nachrichten an uns bitte an die Spoilerwarnung erinnern, damit ich die Finger von den Nachrichten lasse. Und wir freuen uns jederzeit auf eine Bewertung auf den diversen Podcast-Plattformen, wo ihr uns bewerten könnt, am besten mit 5 Sternen. Und wenn ihr hemmungslos mit uns diskutieren wollt, was wir sehr begrüßen und uns über jeden Einzelnen freuen, das ist unser Discord-Server. Und die entsprechenden Links und auch die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal auf unserem wunderschönen Linktree.
Ah ja, der neue Linktree, genau. Den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der war zwar in der letzten Folge schon fertig. Ich glaube, wir haben den trotzdem schon erwähnt. Aber wir freuen uns, wenn ihr ihn nutzt.
Entschuldigung, Podcast-Demenz.
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, was für diverse Anspielungen ich finde, wenn die Folge aufgenommen ist.
Macht überhaupt nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das, es ist immer wieder interessant. Und ich hoffe, wir wiederholen uns dann nicht zu sehr. Für die nächste Episode ein Kapitel oder zwei, Sabrina?
Eins.
Gut.
Kapitel 7.
Nur Flächenbrand. Nur damit wir das auch eben erwähnt haben, nicht, dass dann nachher jemand aus Versehen weiterliest und.
Nee, das sind 38 Seiten. Ich finde das reicht.
Gut. Na, das ist völlig in Ordnung. Du bist diejenige, die das bestimmt. Punkt. Ne? Also.
Jo.
Oh, nächstes Mal sind wir bei Miriamel und Kadrach.
Sehr schön. Da kann ich auch diverse Theorien von anderen Leuten wieder einfließen lassen. Ich habe hier schon eine Liste.
Gut. Okay, dann dafür, dass das ja nur so ein kurzes Kapitel ist, sind wir schon fast wieder 1,5 Stunden dabei.
Ja, ich musste auch sehr lachen, als du vorhin mal gesagt hattest, wir nehmen ja jetzt nicht mehr so viel auf.
Ja, gut. Aber dieses Kapitel hatte jetzt tatsächlich alleine wegen der Sithi Familienverhältnisse ordentlich Potenzial. Das war halt einiges, was wir so ein bisschen klären mussten und wo unsere Zuhörenden vielleicht auch froh sind, wenn wir das nochmal so ein bisschen einordnen. Ne? Also, ja.
Ja. Dann ich jetzt noch kurz erwähnen, da wo wir hier aufnehmen, haben wir jetzt den 24. August und wir haben heute Jahrestag. Vor einem Jahr ist der Trailer erschienen.
Ui, wow. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch nochmal erwähnenswert. Und damit von meiner Seite jetzt ein Tschüss. Mir passiert nämlich gerade das, was am Ende der meisten Podcasts passiert. Ich muss ziemlich dringend aufs Klo. Deswegen, ich flitze jetzt schon mal und Sabrina darf dann noch Tschüss sagen. Ciao.
Tschüss, wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht irgendwo was, wie heißt, ach doch, also wenn du mich jetzt so fragst, hört mir beim Denken zu.
wie hieß dieser?
Das ist doch sehr schön, immerhin denkst du, ich meine, es ist doch.